Digitalisierung und Social-Media-Kanäle wie X, Instagram und TikTok haben unsere Mediennutzung und Medienlandschaft grundlegend verändert. Dazu kommt jetzt noch der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus. Ist das endgültig das Ende der Wahrheit und das Ende der demokratischen Debatte? Oder gibt es auch positive Seiten von KI in der Berichterstattung? Und wie hilft Regulierung? Das waren einige der Themen, über die Expertinnen und Experten im November in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert haben. Anlass war die Konferenz Media Matters – Medien, Journalismus und demokratische Debatte. Wir fassen einige der wichtigen Aussagen in diesem Podcast zusammen. In dieser zweiten Folge geht es um die Frage, wie sich der Beruf der Journalisten durch die Digitalisierung und Social Media noch weiter verändern wird und wie PolitikerInnen konstruktiv auf TikTok kommunizieren. Ich bin Bettina Ritter. Hallo.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Beim Lesen von Online-Artikeln fällt eines inzwischen öfter auf. Da, wo das Kürzel von Autorinnen und Autoren stand, steht manchmal der Hinweis „mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt" oder eine ähnliche Formulierung. Das wirft Fragen auf. Welche Arbeit hat dort noch ein Journalist oder eine Journalistin übernommen? Und wo hat die KI geholfen? Ole Reismann ist Leiter Künstliche Intelligenz bei der Spiegel-Gruppe. Wie wird dort KI eingesetzt?
Vorsichtig, sehr vorsichtig. Also wir sind ja in einem Geschäft, wo wir mehr und mehr sehen, also ne, auch weil Werbung schwierig ist, Werbevermarktung schwierig, wir verlassen uns mehr und mehr auf unsere zahlenden AbonnentInnen. Und die müssen uns vertrauen. Und dieses Vertrauen dürfen wir nicht verspielen. Deswegen sind wir ausgerechnet beim KI-Einsatz natürlich weitaus vorsichtiger, als es vielleicht andere sind.
Beim Spiegel werden die Artikel von Menschen geschrieben, sagt Ole Reismann. Aber es gibt auch andere Beispiele.
Klar gibt es auch da draußen in der Welt andere Arten, wie Nachrichten jetzt entstehen. Und dann kommt da die Pressemitteilung und dann geht es in so eine Blackbox rein und dann dreht man noch an der Temperatur und da hinten purzelt der Artikel raus. Und rein rechtlich guckt möglicherweise auch noch ein Mensch drüber und klickt dann irgendwann auf Veröffentlichen.
Trotzdem wird KI auch beim Spiegel und anderen Qualitätsmedien eingesetzt. Das fängt schon bei der automatischen Rechtschreib- und Grammatikprüfung an. Außerdem hilft KI schon jetzt dabei, die Suchergebnisse bei Google zu optimieren. Ole Reismann kann sich aber auch den Einsatz generativer KI vorstellen. Also künstliche Intelligenz, die selbstständig etwas Neues, beispielsweise einen Text oder ein Bild produzieren kann. Die kann auch dabei helfen, große Datenmengen wie Bundestagsdebatten nach bestimmten Themen zu durchsuchen. Das kann eine echte Unterstützung bei der Recherche sein. Mathieu Binder ist rechtswissenschaftlicher Mitarbeiter beim Think Tank iRights Lab. Er hat in einer Studie herausgefunden, dass die meisten JournalistInnen in KI vor allem ein Werkzeug und keine Konkurrenz sehen. Binder beschreibt ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Hier hat ein regionaler Fernsehsender vieles von dem, was produziert wird, automatisiert.
Letztlich sind das dpa-Meldungen, die mit Video hinterlegt werden. Und dann läuft das über die Social-Media-Kanäle. Das ist nichts, was irgendjemandem in diesem Haus Spaß gemacht hat, aber das erreicht viele Leute und das soll auch erreichen, weil ich so halt Informationen rausbekomme. Und das war sehr lästig und hat, wenn ich es richtig verstanden habe, so 3 bis 4 Stunden von 2 Personen in Anspruch genommen pro Tag. Das fällt weg. Das ist jetzt eine Frage von 10 Minuten, weil die das clever aufgebaut haben, mit eigenen Systemen entwickelt haben. Das sind jetzt mehr oder minder 3 Klicks. Mit der Prüfung, passt das Bild so, läuft das so durch, dann ist es auch noch automatisch untertitelt und gut ist.
Die freigewordene Zeit würden die MitarbeiterInnen jetzt in die Recherche von Geschichten und mehr Interviews stecken. Die Redaktion hat so jetzt 20 Minuten mehr Sendezeit für die Hauptnachrichtensendung.
Weil sie sagen, jetzt können sie zum Beispiel mehr Interviews führen mit Leuten vom Gemeinderat oder mit Leuten, die einkaufen in der Einkaufsstraße. Deswegen, das ist ein sehr positives Beispiel, wo es heißt, Effizienzsteigerung im Sinne der journalistischen Arbeit.
Wenn KI in Redaktionen Zeit frei macht für guten Journalismus, der das Vertrauen des Publikums findet, ist das ein positives Beispiel für den Einsatz. Künstliche Intelligenz kann aber auch missbraucht werden und zu Desinformation führen. Im November 2024 kursierte auf Instagram ein Video, in dem CDU-Chef Friedrich Merz mit einer KI-generierten Stimme, die sich anhörte wie seine eigene, zu hören war. Im Text wurde ihm unterstellt, die Demokratie zu verachten. Das Video wurde von einem SPD-Politiker auf Instagram weiterverbreitet. Solche Vorfälle können die Glaubwürdigkeit von Nachrichten untergraben. Veran Meyer ist Policy Advisor AI and Sustainability im Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Sie findet, Programme haben das Potenzial, Inhalte zu generieren, die schwer von menschengemachten zu unterscheiden sind.
Dazu gab es auch mehrere Studien. Es wurde auch vom Helmholtz-Zentrum jetzt für Informationssicherheit in diesem Jahr so eine länderübergreifende Studie veröffentlicht, die dann auch ganz klar gezeigt hat, okay, die Leute haben wirklich Schwierigkeiten, diese Inhalte voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, die Debatte ist schon sehr, sehr aktuell. Es gab ja jetzt auch diesen Fall da mit dem SPD-Politiker, der diesen Fake über Friedrich Merz verteilt hat. Also ich glaube schon, dass wir da so ein bisschen andere Dimensionen haben als noch von ein paar Jahren.
Deshalb sei es wichtig, Inhalte, die mit KI generiert wurden, als solche zu kennzeichnen. Das Unternehmen OpenAI hat beispielsweise ein Wasserzeichen für ChatGPT entwickelt, das die Nutzung von KI kennzeichnet. Allerdings ist es nur maschinenlesbar. Veröffentlichen will das Unternehmen das Tool aber wohl nicht, sagt Veran Meyer.
Erstmal würden dann natürlich viel weniger Leute ChatGPT nutzen und das mag ja auch dann auch ein bisschen diskriminierend sein, gerade wenn Leute vielleicht auch auf solche Tools angewiesen sind aufgrund von Einschränkungen etc. Aber was ja schon ganz interessant ist, ist zu beobachten, dass eben die Tendenz schon dazu geht, also auch wenn man bei YouTube ein Video hochlädt oder bei TikTok oder bei Instagram, dass man ja schon kenntlich machen kann, ist der KI zum Einsatz gekommen in irgendeiner Form. Ne? Gleichzeitig wird man sich damit irgendwie beschäftigen müssen, weil die KI-Verordnung vorsieht, dass ab August 2026 eben alle KI-generierten Inhalte, also Bilddateien, Videodateien, Audiodateien, dass die eben gekennzeichnet werden müssen.
Die europäische KI-Verordnung sei ein wichtiger Schritt, um Manipulationen und Vertrauensverluste zu verhindern, so Veran Meyer. Doch staatliche Regularien reichen nicht. Wichtig ist Medienkompetenz. Sie muss Nutzerinnen und Nutzer in die Lage versetzen, Wahrheit und Lüge unterscheiden zu können. Vor allem, wenn sie sich hauptsächlich auf Social-Media-Kanälen über Politik informieren, sagt Mathieu Binder. Denn diese Kanäle sind erst einmal nicht für diese Art von Informationen konzipiert.
Wenn eine Plattform eigentlich dafür gemacht ist, Kontakte zu knüpfen oder möglichst Sensationen zu erkennen oder coole, süße Katzenbabys zu sehen und auf den Algorithmus, also die Wahrscheinlichkeitstreffer, mit vermeintlichen Informationen gearbeitet wird und ich aber glaube, ja, ich kann mich hier informieren, dann haben wir ein Problem. Und das ist der Punkt, wo Medienkompetenz relevant wird, weil da können wir über jede Technologie in den nächsten 20 Jahren immer den gleichen Header sozusagen schreiben. Es wird nichts ändern, solange wir der Meinung sind, ja, ich kann mich auf TikTok informieren.
Denn die Algorithmen auf Social Media führen oft aufgrund ihrer Bauart zur Eskalation und Polarisierung von Meinungen. Das kann schnell zur Verbreitung von Desinformation führen. Ole Reismann sieht auch die Gefahren, bleibt aber eher optimistisch. Er betont, dass die journalistische Arbeit durch KI nicht überflüssig wird, sondern an Bedeutung gewinnt.
Es gab auch vorher schon Photoshop und auch in allen Kriegen der letzten Jahrzehnte haben dann Parteien versucht, mit Fotos, die dann, ne, zum Teil sind sie auch gar nicht gefaked, sondern nur die Hälfte ist abgeschnitten, Meinung zu beeinflussen und vielleicht auch zu manipulieren. Und dagegen gibt es den Journalismus. Also uns braucht es doch dann mehr als je zuvor. Also ja, wir stehen da vor einer Herausforderung, aber wer, wenn nicht der Journalismus, wäre irgendwie dafür gebaut worden und gemacht worden und ausgebildet worden, genau diese Probleme zu lösen?
Wenn JournalistInnen KI also richtig nutzen, können sie dazu beitragen, Falschinformationen schneller aufzudecken und aufzuklären. Aber das erfordert klare Prozesse und ein starkes Bewusstsein für Verantwortung, meint Ole Reismann. KI stellt JournalistInnen auf jeden Fall vor neue Herausforderungen und verändert den Beruf. Das erlebt auch Bettina Hesse. Sie ist selbst Journalistin, außerdem medienpolitische Referentin von Verdi und beschäftigt sich mit der Zukunft des Berufs.
Insgesamt ist das Rauschen viel größer geworden. Also es ist einfach viel mehr Inhalt verfügbar. Und deswegen steht Journalismus eben vor einer neuen Herausforderung, durchzudringen, in diesem lauten Rauschen. Und in diesem Umfeld sind klassische journalistische Kompetenzen wie Unparteilichkeit, Sorgfalt, die Wahrung von Persönlichkeitsrechten und allen anderen Standards des Pressekodex. Diese Kompetenzen sind genauso wichtig wie in analogen Zeiten, mindestens genauso wichtig. Auch die Aufgabe von Journalismus, NutzerInnen dazu zu befähigen, zwischen Wirklichkeit und Fälschung zu unterscheiden. Das ist keine neue Aufgabe für Journalismus, aber die ist heute eben auch sehr wichtig.
Das, was neu ist, sind handwerkliche Fähigkeiten, die viele JournalistInnen dazulernen müssen.
Eine Produktion für ein digitales Format ist einfach ganz anders als für eine Zeitung. Fact-Checking, dafür gibt es jetzt neue Mittel, zum Beispiel OSINT-Recherche, also aus offen verfügbaren Quellen Fact-Checking zu realisieren. Sowas ist möglich, sowas muss man aber natürlich auch lernen. Auch das Social-Media-Game zu spielen, sowas ist eher ein handwerklicher Skill. Und natürlich jetzt ganz aktuell auch ein Umgang mit generativer KI und mit neuen Möglichkeiten zu faken, zu betrügen, zu fälschen. Auch sowas muss man natürlich lernen.
Bettina Hesse legt als Gewerkschaftsvertreterin Wert darauf, dass die ArbeitgeberInnen ihren Beschäftigten hier Weiterbildung ermöglichen. Die Qualifizierung, mit den Anforderungen von KI-generiertem Content umzugehen oder Social Media zu bedienen, muss von Journalistenschulen, Ausbildungsstätten und den Medien selbst kommen, sagt sie.
Sowas kann überhaupt nicht vom Himmel fallen, sowas können sich Leute auch nicht 100% selber als Kompetenz neben der eigenen Arbeit aneignen, die ja heutzutage sehr zeitintensiv, sehr stressig ist. Also nebenbei noch zu lernen, welche generative KI mir jetzt die Arbeit eigentlich vereinfachen würde und mir perspektivisch Zeit sparen und vielleicht sogar sinnvoll wäre, jetzt nur als ein Beispiel. Es gibt ja auch ganz andere Fragestellungen als generative KI, zum Beispiel, wie erzähle ich auf TikTok oder so, wenn ich dort als Nachrichtenmarke präsent sein möchte. All diese Fragen, für die muss es natürlich eigentlich einen Raum geben, den der Arbeitgeber schafft, um die eigene Belegschaft fit zu machen für aktuelle Anforderungen.
Besonders soziale Medien wie TikTok oder Instagram sind, wie der Wissenschaftler Mathieu Binder bereits gesagt hat, gar nicht dafür gemacht, dass sie Informationsinhalte verbreiten. Deshalb gelten hier ganz besondere Ansprüche, für die JournalistInnen besonders geschult werden müssen.
Wenn beispielsweise man TikTok öffnet, da gab es jetzt gerade eine neue Studie drüber, braucht es nur 34 Minuten, um abhängig zu werden von dieser Plattform TikTok. In dieser ganzen Zeit hat man es nämlich geschafft, 260 achtsekündige Videos zu schauen. Wenn man sich das vor Augen hält, was da passiert auf so einer Plattform, also wie viel Inhalt da in wie kurzer Zeit, mit welchem Effekt, aber das ist noch eine andere Frage, konsumiert wird, dann muss sich Journalismus natürlich die Frage stellen, wie er dort stattfinden kann. Also in 8 Sekunden einen gesellschaftlich relevanten Inhalt zu vermitteln, so dass er hängen bleibt oder auch so, dass man ihn sich gerne anguckt und vielleicht mehr von diesem Absender hören will, das ist natürlich eine Riesenherausforderung.
Wie Politiker das machen, dazu kommen wir gleich. Aber auch für Medien ist es unerlässlich, hier vertreten zu sein, weil immer mehr Menschen sich über die sozialen Medien informieren wollen. Bettina Hesse bringt hier den Aspekt der Gemeinnützigkeit von Journalismus ins Spiel. In der ersten Folge haben wir bereits darüber gehört. Die Gewerkschaftsvertreterin meint, es sei gesellschaftlich wünschenswert, dass auch auf Social Media gemeinwohlorientierte, seriöse Angebote zu finden sind. Allerdings muss auch hierfür die Finanzierung gewährleistet sein.
Als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft sind wir darauf angewiesen, dass wir eine gemeinsame Debattengrundlage haben. In der ersten Amtszeit von Donald Trump machte er irgendwann das Wort der alternativen Wahrheiten, wurde so zum geflügelten Wort. Und ja, alternative Fakten sind halt nichts, worauf sich eine demokratische Gesellschaft verständigen kann, sondern wir brauchen eine Faktengrundlage, auf der wir unsere Meinungen bilden, unsere Wahlentscheidungen treffen und so weiter. Und deswegen brauchen wir ganz dringend weiterhin seriösen Journalismus. Und deswegen muss der auch irgendwie finanziert werden.
Es braucht also Geschäftsmodelle, die helfen, die demokratische Debatte im öffentlichen Raum zu sichern. Es gibt bereits Überlegungen, wie das umgesetzt werden kann. Eine davon ist, Journalismus als gemeinnützigen Zweck anerkennen zu lassen. Es gibt aber auch schon seit Jahren die Diskussion darüber, ob die Mehrwertsteuer bei journalistischen Produkten angepasst werden sollte. Hier ist die Politik gefragt, sagt Bettina Hesse. Politik und Gesellschaft müssten sich darüber verständigen, wie viel ihnen seriöser Journalismus wert sei.
Journalistische Medien müssen unbedingt auf ihre Qualität setzen. Also das ist das Pfund, in das sie investieren müssen. Also nicht zuletzt durch generative KI wird umso mehr Content jetzt verfügbar sein. Und das ist eben gerade nicht der Weg, den Journalismus einschlagen sollte, einfach noch mehr Content zu produzieren, sondern sich unbedingt auf die Qualität zu konzentrieren und da rein zu investieren. Denn das ist auch für die NutzerInnen dann das Kriterium, weshalb sie sich für ein journalistisches Angebot entscheiden oder für ein Billigangebot, ein Gratisangebot ohne klare Quelle. Diesen Weg muss der Journalismus unbedingt gehen, statt dieses Race to the Bottom, diese Abwärtsspirale mitzuspielen.
Der Appell von Bettina Hesse ist klar. Qualität statt Quantität für den Journalismus. Das behebt leider nicht das Problem, dass Qualitätszeitungen angesichts sinkender Abozahlen unter Kostendruck Angebote einsparen. Laut der grünen Politikerin Sanne Kurz ist das einer der Gründe, warum Politikerinnen und Politiker ihre Message direkt über soziale Medien unter die Leute bringen, um ihr Publikum dort zu treffen. Sanne Kurz ist so eine Politikerin. Sie sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag und bespielt verschiedene Online-Kanäle.
Die Süddeutsche Zeitung hat jetzt im Landkreis die Regionalberichterstattung Regionalstudios geschlossen. Der Merkur 4 cm seine Aufgabe eingekürzt, was auch weniger Inhalte bedeutet. Die ProSieben Sat.1 Media AG verdient mehr mit Flaconi.de und mit Parship.de als mit ihrem Programm. Das ist eine Situation, wo Politik gar nicht anders kann, als auf diese globalen Plattformen auch rauf, in diese sozialen Medien auch rein, um überhaupt noch draußen Lösungen und Ideen zu präsentieren und Arbeit zu zeigen und Standpunkte auch zu zeigen.
Dabei kann man sich schon fragen, wie Politik es schafft, komplexe Sachverhalte auf TikTok und Co. darzustellen. Politik müsse hier kreativ sein und neue Wege gehen, sagt Sanne Kurz.
Es gibt ein sehr gutes Beispiel aus dem Bayerischen Landtag von meinem ehemaligen Kollegen Wolfgang Heubisch. Der hat einen TikTok-Account mit wirklich Hunderttausenden von Followern. Und natürlich ist es für manche der lustige Opi, aber er erreicht trotzdem Leute damit. Und wenn der an einem Tisch sitzt und dann kommt eine Einblendung, was ich mache, wenn ich einen AfD-Antrag bekomme, und dann zerknüllt er den und wirft den in die Mülltonne, dann ist es natürlich keine inhaltlich tiefe und adäquate Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD, aber es zeigt, ich bin ein demokratischer Politiker und ich lehne diese Ideen ab. Und in der Caption hat er dann noch ein bisschen erklärt, warum er das macht.
Keine tiefe oder adäquate Auseinandersetzung mit Inhalten. Das ist wohl auch nicht der Sinn von Social Media. Aber es gilt zu verstehen, die Methoden der verschiedenen Plattformen zu nutzen. Und dazu gehört, dass durch Emotionalisierung und Unterhaltung Interesse geweckt werden kann, meint Sanne Kurz.
Wenn man mit solchen unterhaltenden Dingen dann auch Leute erreicht, die sonst verloren sind im politischen Diskurs, das ist total wichtig und super. Und ich sag bewusst Diskurs, weil das Tolle an TikTok und an sozialen Medien ist, man kann mit den Leuten reden. Und ich rede da jeden Tag mit viel, viel, viel mehr Menschen, als jetzt zu mir in die Bürgersprechstunde kommen oder so, 2 pro Jahr, ja. Und online halt täglich viele Konversationen.
Dabei geht es in den Unterhaltungen auf Social Media immer um Inhalte, sagt Sanne Kurz.
Auf X ist es eigentlich eher so ein Gegenhalten, Fakten aufzählen, die da eh keinen interessieren, Sachen richtig stellen, probieren, das letzte Wort zu haben. Ist also kein wertschätzender Umgang auf X. Und auf TikTok sind die Kommentare ja sehr kurz, da darf man nicht so lang kommentieren. Und das hat aber auch die Vorteile, dass es wirklich so ein bisschen ist, als würde man mit jemand in einem Raum sitzen, ja. Und ich habe auf TikTok einen wertschätzenden Umgang erlebt. Da sind schon auch Menschen, die einfach Sachen wirklich nicht wissen und die sich auch überzeugen lassen.
Zwar sind auf TikTok viele radikale Inhalte zu finden, aber eben auch unzählige zur demokratischen Bildung. Hier posten auch die Bildungsstätte Anne Frank, Holocaust-Überlebende, Antifaschismus- und Antirassismusbündnisse, Initiativen zu Feminismus und Nachhaltigkeit. Auf diese Weise könne man Menschen, die sich ausschließlich auf Social Media informieren wollen, erreichen, meint Sanne Kurz. Sie sieht darin eine große Chance für demokratische Organisationen und für den demokratischen Diskurs. Wenn Menschenverachtendes und Hass veröffentlicht wird, wird die Freiheit der Meinungsäußerung verletzt. Deshalb plädiert die Grünen-Abgeordnete für Regeln des digitalen Miteinanders und eine stärkere Umsetzung dieser Regeln.
Zum einen ist wichtig, dass die Stellen, die bewerten, was da eine Grenze ist und was eine Grenze überschreitet, dass die staatsfern sind. Das kann nicht der Staat entscheiden, weil wir wissen nie, wer so einen Staat regiert, wer da Mehrheiten hat. Siehe Slowakei zum Beispiel jetzt, wo jetzt plötzlich ganz andere Leute regulieren. Das heißt, die Staatsferne ist irre wichtig. Zum Beispiel die Landesmedienanstalten könnten sowas machen. Auf europäischer Ebene ist ja auch eine staatsferne Behörde geplant. Und dann muss es halt auch durchgesetzt werden. Und das ist das große Problem. Also wir haben immer noch Menschen, die unter Klarnamen, wo ich googeln kann, wo die arbeiten, auf LinkedIn und sowas, Sachen posten, die meiner Meinung nach gar nicht gehen. Und dieses Durchsetzungsproblem, da sind wir noch nicht da, wo es sein sollte.
Regeln, die durchgesetzt werden, sind eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass PolitikerInnen und Organisationen weiterhin konstruktiv auf Social-Media-Kanälen ihre Inhalte verbreiten können. Eine andere Voraussetzung ist, dass die NutzerInnen schon früh den Umgang mit Social Media lernen. Dazu gehört, dass sie gefälschte Inhalte erkennen und wie sie sich selbst eben auch konstruktiv verhalten. Sanne Kurz fordert, dass Medienkompetenz auf dem Stundenplan jeder Schule steht.
Wenn wir zum Beispiel einen progressiveren Umgang mit Medien in Schulen hätten, also zum Beispiel nicht alle Handys weg, sondern so wie das in Spanien ist, alle Handys raus, wir arbeiten heute daran, dann würde man auch automatisch durch so eine begleitete Nutzung dort, wo es vielleicht im Elternhaus nicht so viel Diskussion da gibt, nicht so viel Zeit ist, auch die Kinder zu begleiten, vielleicht auch nicht so viel Wissen da ist, das gut unterstützen können. Und das ist eigentlich so ein Wunsch, den ich habe für die Zukunft. Fürs Jetzt.
Das war der zweite Teil unserer Serie Media Matters – Medien, Journalismus und demokratische Debatte. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.